And now to something completely different. Ja, also jetzt machen wir was ganz anders mal. Jetzt zerstören wir den PC. Aber bevor wir das machen, muss ich das noch ganz kurz auf Englisch anmoderieren. Ihr wisst schon, and now to something completely different. Hetty will show you how malware works and how it completely destroys. Hopefully it's only a virtual PC that's not that bad. If you want the translation button is somewhere down here somewhere. And if you want to ask questions, use the formula. There is a Frage-Eintüten button somewhere. And if you don't quite understand what's going on, go to the privacyweek.at. There is an English section. Click on that as all the information. Thank you. So, und jetzt zurück zum Hetty. Hi, Hetty.
Hallo, Servus.
Heute präsentiert der französische Wiener aus Kärnten den bosnischen Slowenen aus Salzburg. Eine richtig schöne österreichische Kombination. Hetty ist auch ein Engel, wie ihr seht, am T-Shirt. Ja, sehr schön. Hetty ist auch Mitglied im Chaos Computer Club. Hetty ist auch der Erz- und Oberhacker. Daher ist er auch im MetaLab ein Mitglied und ein ganz leibender Typ. Und der wird euch jetzt vorführen, wie man einen PC zerstört, indem man auf die falschen Dinge klickt. Može gospodine, vaše mikro.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend alle. Wir haben hier eine tolle virtuelle Maschine, die ich schon mal vorbereitet bekommen habe. Und wir wollen mal schauen, was wir damit machen können, indem man so Schadsoftware runterlädt wie Ransomware und die mal ausführt und schaut, ob die auch funktioniert, ob die auch mit Open Source Software wie LibreOffice funktioniert. Und das werden wir mal präsentieren. Als erstes haben wir hier diesen PC. Und mir fehlen noch ein paar so Testdateien. Also suche ich so ein Wallpaper Pack. Also nochmal DuckDuckGo. Suche so ein Wallpaper Pack. Nehmen wir das nächstbeste. Ah, das schaut gut aus. Also nee, Windows. Na, das passt viel besser. Windows Background Wallpaper. Let's buy. Okay, die Store Experience ist sehr suboptimal. Ich dachte, man kann ich einfach runterladen. Dann werde ich nochmal den Browser verwenden. Das schaut gut aus. Nehmen wir mal. Ah, es ist ja morgen Halloween. Nehmen wir also Halloween als Wallpaper Back. Sind nur drei Stück. Cute and cuddly. Ah, 23, das schaut besser aus. Baby Oleg. Ah, das ist ja nur ein Wallpaper. Ich will so eine ganze Sammlung haben. Wallpaper Collection Tipp. Ah, das schaut gut aus. 50 plus. Nee, also es ist wirklich schwer, eine Sammlung an Wallpapern zu finden, die man einfach runterladen kann. Weil ich würde gerne auch dann herzeigen, wie sich das dann. Ah, das schaut schon besser aus. So, das will ich. Continue Reading. Und wo ist da der Download? Ah ja, da. Download now. Das Passwort. Ja, ich möchte das. Ja, akzeptieren wird schon schief gehen. Ganzen Adblocker-Sachen. So, ja. Werbung überspringen. Boah, das schaut echt schon eh schon katastrophal aus mit den ganzen Pop-ups. Aber hoffentlich bekomme ich meine Wallpaper jetzt. Nein,
Was ist
das
denn, Hetty?
gibt's nicht. Naja, aber vielleicht habe ich ja Windows Wallpaper zumindest da, Bilder. So. Also, wir scheitern schon bei einer Wallpaper Collection. Ah, ich glaube, das schaut gut aus.
Vielleicht erklärst du mal, was du unter Wallpaper verstehst. Mein
Also
Tapete kann
einfach.
es ja wohl nicht sein.
Okay, im Endeffekt ist es eine Sammlung an Bildschirmhintergründen, damit wir einfach eine Dateien haben. Ah, das schaut gut aus. Damit wir einfach Dateien haben, wo wir herzeigen können, dass die verschlüsselt werden. Also wir wollen ja unter einer Ransomware ausführen und möchten zeigen, dass auch diese Dateien noch wirklich verschlüsselt sind. Und deswegen, jetzt mal fündig geworden bei XDA, das entpacken wir hier. So. Damit wir dann wirklich auch zeigen können, dass unsere Wallpaper auch verschlüsselt sind. Okay, sind jetzt nur mal so viele, aber das reicht mal für ein Proof of Concept. Und es gibt diese tolle Webseite namens Malware Bazaar. Da gibt es Malware Samples. Die Webseite heißt bazaar.abuse.ch. Gibt es eine Datenbank. Alles, was ich heute vorzeige, ist nicht empfehlenswert zum Nachmachen, außer ihr wisst, was ihr da macht. Ansonsten habt ihr potenziell Datenverlust oder verschlüsselte Dateien oder ein komprimiertes System.
Das so. Wollte ich gerade hinzufügen. Don't do this at home, children.
Genau, bitte nicht zu Hause nachmachen, außer ihr wisst wirklich, was ihr macht. Wir laden das mal jetzt runter. Schauen wir mal, was es da für eine Auswahl gibt von Ransomware. Das lädt ein wenig. Aber wir haben gestern schon geschaut, es gibt so ungefähr, gab so 100 Samples an verschiedenen Ransomware.
Wann sind denn die ersten Ransomware aufgetaucht? Das ist schon lange Zeit her.
Es ist schon etwas älter. Wer den Talk vom vorletzten Jahr von mir gesehen hat, es ist schon über 20 Jahre her. Es gab schon so Anfänge, wo sie zum Beispiel, da haben sie Folder zum Beispiel versteckt gehabt oder umbenannt gehabt, beziehungsweise verschlüsselt gehabt. Und auch es gab es dann auch mal, das war irgendwie auch teilweise über Disketten wurde das vertrieben und dann kam mal das Internet und dann fing es langsam an über das Internet, wo dann irgendwie auch Dateien verschlüsselt wurden und musste bei so einer ominösen Online-Apotheke was bestellen, damit man den Schlüssel bekommt. Also es hat sich dann schon langsam entwickelt und war auch schon vorher, auch ging auch schon offline früher und hat sich dann mit dem Internet auch so online verbreitet.
Und mit welchem Algorithmus wird das verschlüsselt? Oder?
Es gibt verschiedene Arten. Also der Klassiker ist normalerweise, dass die Dateien mit AES verschlüsselt werden und der Schlüssel wird dann mittels RSA mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt. Und die Schadsoftware-Entwickler haben dann einen privaten Schlüssel und händigen dir vielleicht aus, wenn du zahlst, aber es gibt ja keine Garantie. So, wir haben da eine Auswahl. Unter anderem, das ist hier der Hash hier von der Datei. Da gibt es eine Signatur und da gibt es so Tags auch. Und das ist auch der Typ. Und ich würde eigentlich gern so eine Office-Datei haben. Da gehen wir mal zurück. Weil ich würde das gerne testen, ob das mit OpenOffice funktioniert. Weil eigentlich geht die Ransomware normalerweise mit Word von Microsoft. Aber beim letzten Mal, wo ich es getestet habe, und da ist ein Doc-File, sehr gut. Das letzte Mal, wo ich es getestet habe, bei meiner Live-Demo mit dem OpenOffice, da ist das Passwort infected, ging das nicht. Also da hat er dann eine Debug-Meldung rausgeworfen bei LibreOffice.
LibreOffice ist nicht OpenOffice, bitte.
Entschuldigung, ich meine Open Source Software, in dem Fall LibreOffice. Stimmt, es gibt da zwei verschiedene. Also wir haben jetzt mal das runtergeladen. Wir entpacken das mal. So, das Passwort ist infected. Wir haben ja noch diesen Windows Defender. Der wird es wahrscheinlich nicht erlauben.
Seit wann findet der Defender was?
Der Defender ist wirklich gut geworden. Ich würde nur gerne das Ding abschalten. Ich brauche keinen Echtchat zu echt. Ah ja, vielleicht könnten die... das geht so nicht. Vielleicht könnten die Admins das kurz abschalten. Ginge das? Weil die haben normalerweise die Signatur von dem Ding, kennen die normalerweise. Genau, also mittlerweile ist der Windows Defender wirklich gut geworden. Also die sind, wenn ich mittlerweile, ich habe nie gefragt, ob ich jetzt irgendwelche Empfehlungen habe für sagen wir mal, Antivirenschutzsoftware, sage ich, verwendet den Windows Defender von Windows, wenn ihr den schon dabei habt, weil der ist wirklich gut. Und ich sehe nicht unbedingt ein, dass man jetzt noch mal Geld dafür bezahlen soll, wenn man eigentlich eine relativ gute Lösung von Microsoft selber hat.
Ich habe vor allem den Windows Defender immer zugute gehalten, der kennt sich wenigstens aus in dem System, in das er sich eingräbt. Während die meisten
wird mitgeliefert, genau.
Wird ja mitgeliefert, während die anderen herumgraben und manchmal mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Die schon interessant aus. Exorzist, okay, auch mal runterladen. Laden wir so eine Sammlung runter. So.
Und du startest jetzt dann lokal jetzt hier.
Ich starte dann hier lokal auf dem Rechner, genau. Schauen wir, ob aber da den kennt er auch, okay. Ich frage mal kurz an, ob sie mir den deaktivieren können. Denn
gut, immerhin haben wir bewiesen, dass der Windows Defender erkennt gängige Malware.
Im Endeffekt ja. Also, man, das die große Ding ist immer bei Antivirensoftware, dass sie eine Signatur haben, nach der sie suchen. Das heißt, normalerweise muss das der Virenschutz die Schadsoftware kennen, in irgendeiner Art und Weise. Meistens passiert das so eine Signatur, das heißt, sie haben so eine Datenbank mit Signaturen von Schadsoftware und gleichen das mit Dateien ab. Es gibt dann natürlich noch so Sachen, dass sie zum Beispiel das Verhalten analysieren von der Software, die ausgeführt wird, und wenn die irgendwie jetzt anfängt, auf ganz viele Dateien zuzugreifen und darauf irgendwie Verschlüsselungsoperationen auszuführen, dann können sie das auch erkennen. Aber es ist halt, das hilft dann aber auch nicht, wenn das irgendwie erst zeitversetzt macht, beziehungsweise das nur zitzelweise macht, dann kann es auch sein, dass es nicht erkannt wird.
Zitzelweise, da muss ich für unsere deutschen Kollegen übersetzen.
Bitte.
Das ist Stückchen für Stückchen. Ja. Passwort, du bist ein Passwort.
Pass, ich bekomme das Admin-Passwort, damit ich den Windows Defender abschalte.
Du kriegst es per Signal.
Pass, ich hab's bekommen. Dann werden wir das. Ah, perfekt, eintippen. Wunderbar, das nenne ich mal Service. Passt. Brauche noch keinen Schutz. Perfekt.
Eine richtige Hackparty hier.
Ich werde hier remote alles mal deaktivieren. Bitte nicht nachmachen zu Hause, aber für unseren Test hier brauchen wir gar keinen Schutz. Ist overrated. Ja, so, das sollte jetzt besser sein. Wunderbar, vielen lieben Dank. Dann versuchen wir das nochmal, Vorgang wiederholen. Okay, das brechen wir mal ab. So, neuer Versuch. Downloads.
Ah, du hast es gar nicht runtergekommen, klar.
Okay. Ich hätte es entpacken können.
Ja.
Ja, jetzt geht's. Infected. So, ich habe hier ein Word-Dokument. Öffnen wir das mal. Schau mal, was passiert. Ah, das hat Makros.
Fein.
Also ich sehe schon mal eine Warnung da. Mit Makros können Viren enthalten. Und das Gute bei LibreOffice ist, dass die Option sehr, sehr gut versteckt ist, zum Makros aktivieren. Weil bei Microsoft Office hast du nur so eine Warnmeldung und kannst einfach mit einem Klick die Makros aktivieren. Bei LibreOffice musst du im Endeffekt in die Optionen gehen und das dort suchen, dort extra deaktivieren. Das ist um Welten umständlicher. Das ist ein Vorteil von LibreOffice meiner Meinung nach, was die Sicherheit angeht. Ah ja, das ist auch die schöne Sache, wie die Leute animieren, das dann zu öffnen. So, wir starten mal aktivieren mal die Makros. Wobei, schauen wir uns kurz das Dokument an.
Also, magst du kurz noch sagen, was ein Makro ist für die ganzen
Umgebung? Genau, also ein Makro ist im Endeffekt ein programmiertes Skript, das irgendwas ausführt im Hintergrund. Also es hat dann mehr Möglichkeiten. Man kann was programmieren, dass irgendwas im Hintergrund ausgeführt wird, dass eine Datei runtergeladen wird, dass sich irgendwas ändert. Während normale Word-Dokumente relativ statisch sind und keine Animationen haben, keine besonderen Möglichkeiten, kann man mit Makros die Funktionalität erweitern.
Wäre ein Makro schon, wenn ich ein automatisches Datum habe und wenn ich das Dokument aufrufe, dass immer das aktuelle Tagesdatum wieder einstellt?
Jein, es gibt schon so Makros, die im Word eingebettet sind, die jetzt keine spezielle Berechtigung brauchen. Also es gibt schon auch so ein Datumsmakro. So simple Sachen, die gibt es schon, aber wenn man wirklich so komplexere Dinge machen möchte, dann muss man das dann wirklich in so einer Programmiersprache wie Virtual Basic oder so programmieren und dann einbetten. Kommen wir jetzt kurz zu dem Dokument, bevor die Makros aktivieren. Ja, da steht sogar hier Document Protected. Und to decrypt document, please perform the following steps. If this document was downloaded from your email, please click Enable Editing from the yellow bar above. Also hier sieht man schon, da hier, wir haben keine gelbe Zeile hier. Das ist auf Microsoft Office ausgelegt, weil da hast du mal diese Warnbalken und da gibt es einen Knopf mit Enable Makros. Once you have enabled editing, please click Enable Content on the yellow bar above. Im Endeffekt, bei Microsoft Office hat man hier so eine gelbe Warnung, so eine Zeile mit Enable Editing und dann nochmal Enable Content. Und wenn man das macht, dann wird im Hintergrund das Skript ausgeführt und die Ransom wird runtergeladen und ausgeführt. Auch sehr spannend ist, da steht, this document is completely safety to open. Also einerseits ist es mangelhaftes Englisch und zweitens, es klingt ja schon sehr shady. Und da ist auch dieses geblurrte Dokument auch. Also das ist so eine klassische Art, wie die Leute versuchen, die Leute zu bringen, dass sie Makros aktivieren.
Sag, warum, das ist auch eine Frage, die ich mir immer stelle, warum sprechen die meisten Malware-Viren so unfassbar schlechtes Englisch? Die haben keinen, der da eigentlich Englisch kann, oder ist das völlig wurscht?
Ich weiß das nicht, aber oft ist auch komplett wurscht, weil Leute oft nicht, leider, dass die Awareness, das Wissen fehlt und sie auch vielleicht denken, das kann was mit der Arbeit zu tun haben. Und oft ist es ja auch kombiniert mit wirklich guten E-Mails, die dir vermitteln, das ist irgendwas für die Arbeit, also mit Phishing kombiniert, mit Social Engineering, dass sie wirklich dir E-Mails schicken und dir das Gefühl geben, das ist eine E-Mail, die für deine Arbeit wichtig ist. Und du öffnest sie und denkst, okay, ich brauche sie jetzt für die Arbeit und möchte halt öffnen. Und kombiniert mit solchen Texten oder mit solchen Anweisungen funktioniert das noch immer relativ gut und oft, dass Leute das aktivieren.
Naja, angeblich haben ja die Israelis Stuxnet bei den Iranern so eingespeist, weil die waren komplett abgeschottet. Und das haben sie, zumindest haben sie das uns so erzählt, damals bei der Präsentation, dass sie das in einem Word-Dokument versteckt hatten.
Ja, also Method oft Schadsoftware ist oft in Office-Dokumenten eingebettet und man kann es auch oft auch gut den Leuten unterjubeln und den auch gut oft verkaufen, weil wenn man sich nicht auskennt, dann klingt das jetzt auf den ersten Blick für einen Laien, für eine Laienperson irgendwie und jetzt nicht irgendwie schadhaft oder so, sondern macht auch logisch Sinn, so mit, okay, das ist irgendwie geschützt, das Dokument, und ich muss das aktivieren, damit das sehen kann, ja. Also auf den ersten Blick schaut das alles logisch aus.
Und die Malware, die da drinnen ist, ist ja nicht gleich das ganze Programm, sondern das ist irgendein Fuzzi, das dann was nachladet, ne?
Genau, normalerweise ist es so, dass sie irgendwas nachladen aus dem Internet. So, jetzt zeige ich kurz mal, was hier aktiviert in LibreOffice, nur zu Anschauungszwecken. Also man öffnet Extras, Optionen. Dann hat man hier Sicherheit und dann, also LibreOffice Sicherheit, dann gibt es hier die Optionen. Nein, das war die falschen. Sekunde. Wo war das?
Ja, wenn man viel in Word
Ah,
arbeitet, ist.
Makrosicherheit, genau da ist das. Und da sagen wir, ja, wir haben eine niedrige Sicherheitslevel, weil wir vertrauen natürlich allen unseren Word-Dokumenten in unserem Fall. Und jetzt starten wir es einfach nochmal neu. Schau mal, was passiert. So, noch passiert gar nichts. Okay. Vielleicht passiert das im Hintergrund. Schauen wir mal auf unseren Desktop mit den Wallpapern. Ne, die sind noch alle heile. Okay, da passiert wohl aktuell gar nichts oder wir merken nichts. Vielleicht schauen wir mal in den Task Manager, ob da irgendwas ausgeführt wird. Da können wir schauen, was für Prozesse laufen. Oder ob da irgendwas seltsam vorkommt.
Ich habe übrigens eine Meldung aus dem Internet hier, die uns mitteilt, dass der Balken, der bei Microsoft Office gelb ist, bei LibreOffice blau ist.
Okay, also da war zumindest jetzt kein Balken in dem Fall, aber gut für die Info. Kann sein, dass es jetzt nicht aufgeschlagen ist, weil ich ja das komplett deaktiviert habe. Oder komplett auf niedrig gesetzt habe, Sicherheitslevel.
Ja, dürfte der Fall sein.
So, ich sehe da per se jetzt nichts, spannenderweise. Dann mache ich mal das andere Dokument auf, vielleicht will das dann. Wir haben ja noch ein zweites Dokument runtergeladen. So, Downloads. Wir haben noch das da. So, hier entpacken. Infected. Also es ist eine Anwendung, aber ich kann auch eine Anwendung auch öffnen. So, schau mal, was passiert. Ah ja, die hat schon mal 50% gleich an CPU-Leistung. Schau mal, ob sie ein bisschen sich hier austobt.
Mit 50% CPU-Leistung tut sich schon was.
Ja, ein bisschen was ist da los. Grundsätzlich muss ich jetzt sagen, zu dem LibreOffice-Dokument hier, da ist jetzt nichts passiert. Was war jetzt eigentlich nicht schlecht, um zu sagen, dass im Endeffekt, wenn man auf Open-Source-Software setzt, dass es zumindest ein bisschen was sich ein bisschen schützt, weil die ganze Schadsoftware eigentlich für Microsoft Office ausgelegt ist. Man sieht auch hier unten in der Ecke, ist es die volle Auslastung, also 100% CPU-Auslastung. Und ja, noch ist da nichts, aber anscheinend ist da schon was los. Also wenn wir da nochmal hinschauen, 100% CPU-Auslastung, das schaut nicht besonders gesund aus für den Rechner. Schauen wir in die Leistung rein. Oh ja, da geht was ab. Arbeitsspeicher ist auch schon relativ voll. Also im Endeffekt, glaube ich, wütet das Ding.
Du bringst jetzt gleich deinen virtuellen PC zum Absturz, wenn du so weitermachst.
Ich hoffe mal nicht. Schauen wir mal.
Was macht man denn in so einem Fall, wenn man sowas draufkommt? Man zieht den Stecker oder was?
Im Endeffekt ist, also hängt vom Umfeld ab. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, zu Hause ist, als normal, glaube ich, Office-Benutzer, dann zieht man sofort den Stecker. Und dann schaut man, dass man das mit einem Linux-Live-Stick zum Beispiel bootet und schaut, ob man was retten kann, falls nicht alles verschlüsselt ist. Aber vorher erstmal eine komplette Read-Only, also nur eine Lesekopie machen von der Festplatte, also ohne was zu verändern. Und die kann man dann im Endeffekt dann irgendwo lagern. Und es kann auch oft sein, dass dann im Endeffekt irgendwann einmal, wenn jetzt Dateien verschlüsselt sind, dass der Schlüssel veröffentlicht wird oder Leute oder Sicherheitsforscherinnen ein Decryption-Tool, ein Entschlüsselungstool zur Verfügung stellen für die Ransomware.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie gut sind denn diese Decryption-Tools?
Wenn die Sicherheitsforscherinnen das zu schaffen, das eins zu erstellen, dann funktionieren sie im Großteil der Fälle, ja. Natürlich muss die Schadsoftware oder die Ransomware muss natürlich auch das so verschlüsselt, dass es auch wieder entschlüsselbar ist. Es gibt ja auch Ransomware, die so verschlüsselt, dass es nicht mehr entschlüsselbar ist, weil sie einen Programmierfehler haben oder weil es auch Absicht ist.
Das sind die ganz bösen Buben dann sozusagen.
Genau, weil dann hilft auch nicht, dass man da Geld einbezahlt, weil im Endeffekt das verschlüsselt ist. Und ja, ich bin gespannt, was hier abgeht. Aber grundsätzlich macht es auf jeden Fall Sinn, dass man die Dateien aufbehält oder eine Kopie von der Festplatte macht. Und ich habe schon mal auch einen Fall gehabt, wo die Person Ransomware hatte und die Bilder waren verschlüsselt und alles. Und dann wurde nach ungefähr einem Jahr wurde der Master Key veröffentlicht von der Ransomware. Und wir konnten das im Nachhinein noch einmal alles entschlüsseln, die ganzen Dateien.
Sag jetzt so, jetzt ist der Moment, wo man über ein Backup reden sollte.
Genau, eigentlich sollte man vorher ein Backup haben. Das leider merken das oft die Leute, wenn es zu spät ist. Also sichert eure Dateien regelmäßig, eure wichtigen Dateien. Nutzt zum Beispiel externe Datenträger. lasst sie aber auch nicht angesteckt, bitte. Ja, macht euer Backup und tut die bitte wieder abstecken, weil im Worst Case werden die auch mitverschlüsselt, die Datenträger.
Und wenn wir hier schon dabei sind, ihr sollt einen Datenträger haben mit euren Daten, der ihr zum Beispiel zu euren Eltern legt oder zu Freunden in eine andere Wohnung. Genau. Du hast überhaupt nichts davon, wenn beim Zimmerbrand dein PC abbraucht und fröhlich die Datensicherung auf der Festplatte daneben mit abbraucht. Das ist dann eher kontraproduktiv.
Also auf jeden Fall auch sinnvoll, ein Offset-Backup zu haben, also außerhalb der Wohnung, weil wenn eingebrochen wird, wenn irgendwie was passiert in der Wohnung, sei es überflutet, wie auch immer, ich habe dann immer irgendwo ein Backup, das jetzt nicht innerhalb einer Wohnung ist, wenn was passiert. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Kennst du ein Backup-Programm auf Windows, das du guten Herzens empfehlen kannst?
Ich habe es ein bisschen angeschaut gehabt. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe ein bisschen geschaut, es gab Open-Source-Software-Produkte, die aber relativ schwer zum Konfigurieren waren oder sehr umfangreich waren zum Konfigurieren. Ich habe jetzt nicht direkt eine Empfehlung. Ich empfehle da, jetzt auf einmal wurde alles verschlüsselt, wie ihr seht. Das ging aber relativ schnell.
Wahrscheinlich hat einen Refresh gemacht.
Ja, der hat ein bisschen gebraucht, bis das erwischt. Aber wir haben jetzt im Endeffekt alles verschlüsselt bekommen. Also die ganzen Bilder sind verschlüsselt und ich habe hier ein Decrypt-Tool. Schau mal, was das macht. Das ist also der Exorcist 2.0 Ransomware. Okay, das schaut interessant aus. All your data has been encrypted with Exorcist 2.0 Ransomware. Do not worry, you have some hours to contact us and decrypt all your data by paying us a ransom. Und auch interessant oder auch ein Trend, dass sie die Preise erhöhen und auch die Dateien oder die Schlüssel zerstören. Das heißt, sie bauen Druck auf bei den Leuten, dass sie schnell zahlen, sonst wird es teurer oder die Schlüssel werden zerstört zum Entschlüsseln. Genau, wir haben ja auch einen Authorization Key. Das ist wohl irgendein Schlüssel, den wir verwenden, um uns zu identifizieren. Und eigentlich war meine Idee, zu schauen, ob wir jetzt noch eine zweite Ransomware ausführen können, die meine Dateien nochmal verschlüsselt. Das wollte ich gerade testen. Also schauen wir mal, ob das geht. Wir haben ja noch ein bisschen was zur Auswahl hier. Die erste Runde ist ja verschlüsselt hier. Schauen wir mal, ob das noch ein zweites Mal auch geht. Wir haben hier noch eine. Schauen wir mal, ob man doppelt gemoppelt. Ihr wisst ja, doppelte Verschlüsselung ist doppelt so sicher. So, jetzt bin ich gespannt. Sie haben auch meine ganze Ransomware hier verschlüsselt. Voll schade. Außer dieses Word-Dokument, das ist noch immer da. Interessant. So,
Klick's mal an und schau, ob es da funktioniert.
Genau, ich so infected. So, dann führen wir mal das hier aus. Ja, das klicken wir mal an. Ja, das geht noch, also ist noch offen. Vielleicht, weil es offen war. Schauen wir mal, was zumachen. Also das funktioniert noch. Das Wertdokument. Aber leider ist es nicht funktional, zumindest ist nichts passiert.
Sag, um nochmal zurückzukommen, es reicht nicht, eine Schattenkopie zu machen von seinem System?
Also kurze Schattenkopie. Schattenkopie sind so kleine Backups, die Windows von den Dateien macht oder von den Dateiversionen. Die Sache ist hier, dass es mittlerweile nicht mehr viel bringt, weil auch die Ransomware auch die löscht.
Aha.
Die sind auch, gehen so weit, dass sie auch diese Schattenkopien löschen, um das Wiederherstellen der Dateien zu verhindern.
Und am einfachsten ist es wahrscheinlich einfach ein Image zu ziehen, wenn man genug Platz hat. Auf ein externes Medium, oder?
Genau, also auf ein externes Medium einfach ein Backup machen. So, schauen wir, ob da was weitergeht, ob die zweite funktioniert, die zweite Version, die ich runtergeladen habe. Nee, da passiert nichts. Dann haben wir noch ein bisschen was zur Auswahl. Aber mein Ziel wäre es heute, dass ich irgendwas zumindest doppelt gemoppelt verschlüssel mit zwei Ransomware-Samples. Schauen wir, ob es funktioniert. Aber grundsätzlich ist die Sache, dass die Ransomware mittlerweile relativ gut geworden ist. Und die nutzen auch wirklich gute Kryptographie. Und das kriegt man normalerweise nicht mehr entschlüsselt. Oft ist entweder, wenn sie einen Fehler machen bei der Implementierung oder wenn zum Beispiel der Masterkey veröffentlicht wird, das selten aber doch passiert.
Wer veröffentlicht den? Den einer, der schlechtes Gewissen bekommen hat, oder?
Genau, also im Endeffekt die Schadsoftwareentwickler. Ah, das ist cool. Das sieht man ja nicht so ordentlich, aber da gibt es so ein Icon, der wie so ein Plus-Folder ausschaut. Das ist eigentlich eine Anwendung, wie ihr hier seht, eventuell. Also es ist als Anwendung gekennzeichnet, aber es hat so ein Icon, so wenn ich jetzt Eigenschaften mache. Da, das schaut wie ein Icon aus, wie so ein Plus-Folder, ist aber eine Anwendung. Und auch wieder interessant ist, wenn man sich auf die Dateieigenschaften anschaut, da sind ab und zu ganz lustige Dateieigenschaften dabei. Schau mal, ob da was Lustiges steht. Nee. Schau mal, ob da irgendwas passiert, wenn wir das ausführen. Ah ja, macht auch ein paar Dinge, also hat auch eine CPU-Leistung. Ich bin gespannt, ob das auch jetzt die Dateien verschlüsselt oder ob es irgendwas macht oder ob irgendwas auftaucht. Ah ja, Datenträgerauslastung, da passiert was. Ihr seht, das macht auch irgendwas, diese tolle Datei. Aber es ist auch ein Trick normalerweise, dass man irgendein Icon hinzufügt zu der Applikation, damit es irgendwie ausschaut, als wäre es irgendwie ein Ordner oder irgendein valides Programm wie so ein Flash Player Update. Obwohl es eine komplett andere Anwendung ist. So, das macht auch irgendwas. Schau mal, was passiert. Schauen wir mal kurz, ob da noch was passiert. Da werden wir auch mal langsam noch Schluss machen für heute. Grundsätzlich ist zum Zusammenfassen, dass ich sehr stark Open Source Software empfehle, insbesondere LibreOffice. Das ist kostenlos. Und ich habe auch bei meinen letzten Tests, wo ich das vorgeführt habe, hat die Ransomware in OpenOffice hat irgendwie Debug-Modus gestartet von dem Skript in OpenOffice und hat es nicht ausgeführt oder es ging nicht. Weil meistens ist die Ransomware wirklich für Microsoft Office-Produkte ausgelegt. So, schauen wir mal, ob da was passiert. Also ist auch jetzt am Datenträger auslasten. Also ich vermute, dass es das auch noch irgendwas macht. Ich bin sehr gespannt, ob es auch noch eine zweite Meldung auswirft. Wär super, wenn ihr nochmal drüber verschlüsselt.
So, wir fassen einmal zusammen. Man kriegt nicht auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und oder
Genau.
sag mal was Sinnvolles dazu. Das ist ja die alte
Also,
Leier sozusagen.
genau. Grundsätzlich öffnet bitte noch Programme aus seriösen Quellen. Also, wenn ihr irgendwas von einer zufälligen Website noch nicht runterlädt, ist es normalerweise nicht empfehlenswert, das auszuführen. Es gibt so klassische Webseiten wie chip.de oder so weiter, die schon sichere Software anbieten, aber irgendwelche sehr shady Software-Webseiten, die irgendwas zum Download anbieten, sind nicht empfehlenswert. Auch sehr wichtig, wenn ihr E-Mails bekommt mit irgendwelchen Anhängen, wo im Endeffekt draufsteht, bitte öffnen Dokument für die Arbeit. Ah ja, das ist auch was nicht verschlüsselt. Ah, es geht weiter. Ihr seht das. Grundsätzlich, wie gesagt, aufpassen, auch misstrauisch sein. Das ist ganz wichtig, vor allem bei E-Mails mit Anhängen, mit Word-Dokumenten. Und wenn ihr eigentlich ein Word-Dokument öffnet und da ist ein Makro drinnen, das aktiviert werden muss, schließt bitte die Dateien. Zu 99% sollten Office-Dokumente kein Makro haben. Es gibt natürlich in der Arbeit ab und zu Dokumente, die ein Makro drinnen haben. Aber das müssten eure Kollegen euch klar sagen mit, hey, wir haben dieses eine Dokument, wo Makros verwendet werden. Und es gibt auch die Funktion, dass man im Endeffekt dass man eine Whitelist hat von Dokumenten, die das Makro aktivieren dürfen, dass man das freischalten kann. Das heißt, grundsätzlich, wenn ihr Dokumente habt, die ein Makro aktiviert haben wollen, ist es zum sehr großen hohen Wahrscheinlichkeit Schadsoftware. Macht regelmäßig Backups. wir haben hier noch eine, genau, wir haben noch eine Ransomware jetzt gestartet. Das heißt, wir haben unsere Dateien jetzt hoffentlich sogar doppelt verschlüsselt.
Dazu habe ich eine Frage aus diesem Internetstar, du kennst das doch.
Bitte.
Frage, funktioniert eine doppelte Verschlüsselung überhaupt? Ransomware achtet ja auf besondere Dateiendungen. Wenn die Dateien schon verschlüsselt sind.
Das
sind
ist eine gute Frage. Das stimmt nicht ganz. Also es hängt von der Ransomware ab. Es gibt Ransomware, die nur auf bestimmte Dateitypen achtet und die verschlüsselt, ja. In dem Fall hier war das hier egal, der Ransomware hier. Der hat auch das nochmal verschlüsselt, wie ihr seht. Also wir haben die Dateien doppelt verschlüsselt im Endeffekt. Es gibt Ransomware, die achtet schon auf die Dateiendung. Die wir jetzt gestartet haben, diese zweite, schauen wir, wie die heißt. Das ist die, geht jetzt keinen Namen in dem Fall. Die hat einfach alle Dateien verschlüsselt, ohne jetzt auf die Dateiendung zu achten. Das heißt, man kann nicht generell sagen, dass die Dateiendung ausschlaggebend ist, ob die Datei verschlüsselt wird. In unserem Fall hat sie das nochmal verschlüsselt und hat nicht auf die Dateiendung Acht gegeben.
Und die dieselbe Frage oder Kollege aus dem Internet möchte wissen, hat es dich schon mal persönlich erwischt? Oder hast du genug Awareness und bist ihm ausgewichen? Oder ist dir mal was ausgekommen?
Das ist eine gute Frage. Also mir ist es per se noch nicht passiert. Ich habe letztes Mal vor ungefähr einem Jahr oder zwei habe ich mal gelesen, es gibt ja unter Linux Wine die Laufzeitumgebung von Windows auf Linux und hat auch wer getestet gehabt, ob Windows Ransomware unter Wine funktioniert und hat festgestellt, es funktioniert und hat im Endeffekt dann seinen Linux-Rechner auch verschlüsselt gehabt mit Ransomware über Wine, das geht auch. Aber ich selber habe bis jetzt Glück gehabt, ich habe mir jetzt nichts irgendwie verschlüsselt gehabt und mir ist auch nichts irgendwie aus der VM ausgebrochen. Mir ist nur einmal passiert, dass ich ein Laufwerk eingebunden hatte mit ein paar unkritischen Dateien, die wurden dann auch verschlüsselt, die waren dann halt verschlüsselt.
Stichwort VMware ausgebrochen, das wäre dann auch noch so eine Frage. Kann sowas ausbrechen aus einer VM oder grundsätzlich nein? Oder wie ist das hier?
Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber grundsätzlich ist das relativ schwer. Also man muss das schon dann mehrere Sicherheitslücken kombinieren, damit das funktioniert. Und man muss auch oft irgendeine Version haben, die diesen Fehler hat. Wenn man regelmäßig seine Software updatet, sollte das kein Thema sein. Vor allem, es ist nicht so trivial, aus einer virtuellen Maschine auszubrechen und man muss da schon mehrere Bugs kombinieren und so eine Exploit-Kette bauen. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist schon sehr, sehr schwer. Und wenn man regelmäßig Updates macht, was sowieso empfehlenswert ist, sollte das kein großes Thema sein.
Und die Updates nicht nur zu Hause neben einem Computer hinlegt und sie möglichst nicht online, also angeschlossen an den Computer lässt. Ja?
Genau. Genau, wie gesagt, also wir haben jetzt hier geschafft, das doppelt zu verschlüsseln, der Dateien einmal mit der Exocis 2.0 Ransomware und dann nochmal drüber mit der zweiten. Also ihr seht, doppelt verschlüsselt, doppelt sicher oder doppelt zahlen, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Gibt es noch Fragen aus dem Internet?
Nein, ich habe noch keine noch nachbekommen. Wir sind schon eigentlich gut in der Zeit und wir haben eigentlich alles besprochen, was es so zu besprechen gibt. Also Backup machen, wenn es wirklich wichtig ist, täglich, ansonsten einmal wöchentlich. Die Backups, am schönsten sind die, wie heißt das, selektiven Backups, die konsequenziellen, sequenziellen Backups.
Die inkrementellen, genau.
Inkrementellen, ja. Da kommt noch eine Frage rein. Wie auffällig verhält sich aktuelle Ransomware oder ändern sich nun immer meistens die Dateiendungen?
Also normalerweise hat die Ransomware ihre eigene Dateiendung. In dem Fall ist es irgendwie, haben sie eine DLL gemacht, also .dll mit einer Mailadresse drinnen. Also normalerweise merkt man es schon, also wenn eine Ransomware anfängt zu wüten und zu verschlüsseln, dann wird eigentlich alles verschlüsselt und man sieht doch ganz klar, die Dateien sind nicht mehr verwendbar. Also das. Und sie macht es auch bemerkbar mit, hey, da kommt ein Warnscreen mit, hey, da sind Dateien verschlüsselt und du willst uns jetzt bitte, wir verlangen von dir Lösegeld, ja. Also man wird es auf jeden Fall bemerken, wenn die anfängt zu verschlüsseln.
Tja, und das Internet bemängelt, dass wir genuschelt haben, wie wir gesagt haben, welche Backup-Software unter Windows sinnvoll ist.
Genau.
An sich ist es ja diese Windows-Software, Windows bietet ja selber Backup an. Ich habe gehört, das ist eher nicht so toll.
Ich selber nutze aktuell für mich selber nur diese Windows-Software auf einer eigenen Partition. Grundsätzlich habe ich per se keine guten Tipps. Es gibt eine Software, die ich mal angeschaut habe, die heißt IO Backup. Das ist in Java geschrieben, es ist Open Source, all in one. Na, warte, ich will DuckDuckGo öffnen. IO Backup ist eine kostenlose Software, ist in Java geschrieben, aber das Problem ist, oder all in one, irgendwie muss man Java. Also es gibt so eine diese Backup-Software. Das Problem war, die war sehr, sehr umfangreich. Ich finde jetzt leider nicht direkt die Backup-Software. Aber grundsätzlich, es gibt ein paar, die meisten sind leider sehr umfangreich, dass sie sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Ich empfehle auch, schaut euch vielleicht Reviews an. Es gibt auch Tests. Ich sage mal so, wenn man kann auch gerne mal 10, 20 € für gute Backup-Software ausgeben. Ich habe jetzt keine Tipps dafür, aber es gibt viele auch Stiftung Warentest und User-Reviews. Und es gibt leider nicht die eierlegende Wollmilchsau. Alle haben irgendwie Pro und Kontras. Was ich aber auch weiß, ist zumindest, dass es nicht so viel Open-Source-Software gibt, die jetzt relativ simpel ist. Das ist ein bisschen so, ist ein bisschen das Problem auf Windows. Auf Linux gibt es da einige Sachen, aber auf Windows fällt mir jetzt nichts ein. Es gibt ein paar so Freeware-Versionen, Free Backup Software Windows. Das ist so der Klassiker, wenn man was sucht. Es gibt, wie gesagt, ihr müsst das selber ein bisschen schauen. Ich habe da leider keine persönlichen Tipps mit. Die Software ist super.
Okay, ein Kollege oder eine Kollegin, ein User aus dem Internet schickt hier einen Link, der heißt https://, malware-guide.com/blog/remove-exotics 2.0 ransomware and recover encrypted files. Mit der Frage, ist das seriös?
Wie
Ich
war die
würde da
URL?
nicht draufklicken. Moment, ich gebe sie dir, ich kopiere sie dir
Okay.
und stelle sie dir in den Chat. Moment, alle.
Super.
Ah, er will schon aufmachen. Nichts kommt. Dies ist zwar hier ein Apple, aber du weißt ja, erstaunlicherweise, irgendwann schaffen sie es auch noch. Bitte, du hast sie.
So, schau mal, was das sagt. Ah, nee, dann muss ich es malwareguide.com/blog. Okay, es schaut relativ professionell aus. Ah, Exorzist.
Da hat jemand offensichtlich DuckDuckGo oder sonst irgendeine Suchmaschine gequält.
Da wollte schon wer helfen hier.
Ja, gut wie.
Aber schauen wir mal. Also ich würde sogar vermuten, also auf den ersten Blick würde ich sagen, schaut das per se nicht schlecht aus. Wobei wir natürlich hier sehen, dass da irgendwelche ominösen Downloads angeboten werden. Also wenn ich schon Spy Hunter 5 hier lese, dann ist das für mich so schon sehr unseriös, ja. Wobei das da im Endeffekt, glaube ich mal, ist die Info, die hier zusammengetragen wurde, schaut sinnvoll aus. Also, dass sie das beschreiben, was die Software macht, was sie da präsentiert. Aber wenn ich dann unten weiter runter schaue und die Download-Angebote hier anschaue, dann ist das entweder, das ist dann Werbung hier, also Werbung für irgendwelche Software, wo ich auch nicht glaube, dass sie funktioniert. Man, hier wird im Endeffekt auch gezeigt, wie man das System Restore verwendet, wenn man Restore-Punkt hat. Das ist nur ein generischer Tipp im Endeffekt.
Okay, ich will, wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Ich wollte dich mit der Backup-Frage, ich weiß, dass das quälend ist, aber das halte ich für ein sehr wichtiges Thema. Auf Apple ist das ja irgendwie gelöst. Wie ist denn das mit Linux? Was tust du denn da zum Backuppen?
Ich habe auf Linux habe ich Borg Backup. Es ist eine Software, die auch Open Source und kostenlos ist. Damit ist sehr, sehr mächtig und man hat auch viele Einstellungsmöglichkeiten. Wobei da ist das Tolle, allgemein bei komplexer Software, man setzt sich einmal hin für ein, zwei Stunden, setzt sie mit auseinander, schreibt die Konfiguration und danach läuft das einfach. Das heißt, ich habe mal hingesetzt, habe geschaut, was möchte ich abspeichern, welche Dateien, habe das konfiguriert und jetzt habe ich nur ein Shell-Skript, das ich ausführe und meine ganzen Dateien in einem Zug werden gebackupt auf ein externes Laufwerk. Also mein Tipp für Linux ist Borg Backup.
Gut, dann sind wir eigentlich am Ende der Sendung angekommen, wie das so schön heißt.
Vielen Dank fürs Zuschauen und
Ja,
danke für die Fragen.
vielen Dank. Ich muss ja noch mein Gesetzelchen singen. Ihr wisst das. Hättet ihr noch Fragen wollt, dann kommt in die Pausengespräch.
Genau, komme ich ja vorbei.
Ich bedanke mich mal, wenn jemand mit, wenn, ich bedanke mich mal bei allen Zuschauern. Und vor allem bei den freiwilligen Mitmachern. Hallo, Hetti, du Engel. Also so wie Hetti und ich, alle Leute, die diesen Event erst möglich gemacht haben, dass er umsonst ist. Dankeschön.